Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Willkommen bei Zur Frage der Nation. Mein Name ist Franziska Schwarz und ich bin heute hier mit den Profil Innenpolitik Redakteurinnen, also Redakteurin Iris Bonavida und Max Miller.
Hallo.
Hallo.
Am Cover unserer aktuellen Ausgabe ist ein Bild von Herbert Kickl, dem FPÖ-Chef, mit dem Schriftzug legal, illegal, scheißegal, wie sich Herbert Kickl über das Gesetz stellen will. Iris, Max, was ist damit gemeint?
Ausgangspunkt ist ein Besuch von Herbert Kickl im ORF-Magazin Report, und zwar aus dem Jahr 2019. Herbert Kickl war damals Innenminister und er ist dann vielleicht nicht sehr gerne in verschiedene Interviewsituationen gegangen, aber doch öfters, als er es jetzt tut, als FPÖ-Chef. Und damals hat Herbert Kickl etwas gesagt, das ihn eigentlich bis jetzt verfolgt, nämlich: Ich glaube immer noch, dass der Grundsatz gilt, dass das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht. Dann gab es einen relativ großen Aufschrei nach dieser Aussage, weil nämlich Herbert Kickl insinuiert, dass sich das Recht der Politik beugen muss, dass die Politik quasi das Recht ignorieren kann, auch wenn sich Herbert Kickl immer wieder dagegen gewehrt hat und gemeint hat, er hat doch nur gemeint, dass das Parlament Gesetze beschließt. Und auch die FPÖ-Pressestelle noch heute sagt, dass das total falsch verstanden wurde und Gesetze seien ja nicht die 10 Gebote, einmal vom Berg Sinai heruntergetragen, unabänderlich festgeschrieben. Aber man sieht dann da und dort schon auch in mehreren Aussagen, dass Herbert Kickl sagt, naja, wir werden jetzt wohl an die Macht kommen und dann ziehen wir einfach unsere Pläne durch, ob es jetzt das ein oder andere Gesetz gibt, eine internationale Verpflichtung, ist uns dann doch relativ egal.
Und es ist auch nicht das einzige Mal, dass er diesen Sager gemacht hat. Auch 2021 hat er wiederholt, dass er dazu steht und sogar gesagt, dass wir tagtäglich die Richtigkeit und Gültigkeit dieses Satzes erleben, bezogen hat er sich damals auf die Corona-Politik. Aber was er dann 2021 noch dazu interpretiert hat, sozusagen, was er zu seinem eigenen Satz noch dazu gestellt hat, war, dass das Recht der richtigen Politik zu folgen hat. Also übersetzt, das Recht hat seiner, der FPÖ-Politik zu folgen. Und ja, die FPÖ-Pressestelle, du hast es schon gesagt, sagt natürlich, dass es quasi errüttelt damit dicht am Rechtsstaat. Das wäre absurd, das so zu interpretieren. Aber also die Aussage bleibt, Herbert Kickl will, dass sich das Recht seiner Politik beugt.
Und jetzt haben wir aktuell Verhandlungen zwischen der FPÖ und der ÖVP im Bund. Die FPÖ ist, könnte man sagen, Antiporters zu regieren und ihre Politik in Gesetze zu gießen. Das heißt, auf was kann man sich da jetzt einstellen? Was hat Kickl jetzt vor?
Ja, Franziska, du hast es gesagt, es gibt noch kein Regierungsprogramm, weil ja ÖVP und FPÖ noch verhandeln. Wir wissen ja auch, stand jetzt noch nicht, ob sie sich tatsächlich erfolgreich bis hin zu einer Koalition dann einigen werden. Aber was wir sehr wohl haben, ist ein Wahlprogramm der FPÖ und Ideen, Pläne, die sie hinter den Kulissen während der Verhandlungen an die Öffentlichkeit tragen. Und das Wahlprogramm, das trägt den Titel unter anderem Festung Österreich, das schon eine der wichtigsten Maßnahmen für die FPÖ beinhaltet, nämlich, dass die FPÖ das Asylrecht durch ein Notgesetz aussetzen will, was relativ schwierig ist, denn das Asylrecht basiert auf der Genfer Flüchtlingskonvention und der Europäischen Menschenrechtskonvention, die wiederum in der Verfassung verankert ist. Und das wäre dann doch relativ schwierig, dieses Versprechen einzulösen.
Vor allem gibt es auch keine Notgesetze in Österreich. Also das Werkzeug, das Herbert Kickl da verwenden will, das sieht die Verfassung, das sieht die aktuelle Rechtslage nicht vor. Das heißt, Verfassungsexperten und Rechtsexperten wie Clemens Jablona, der ehemalige Justizminister, sagen, wenn, dann müsste man erstmal die Grundlage für Notgesetze schaffen und das ginge wohl nur mit einer Zweidrittel, mit einer Verfassungsmehrheit. Die haben FPÖ und ÖVP momentan nicht. Also diese Ankündigung des Wahlprogrammes ist insofern schon mal eigentlich kaum umzusetzen, eigentlich gar nicht umzusetzen, weil es einfach weder die rechtliche Grundlage dafür gibt, noch FPÖ und ÖVP die notwendige Mehrheit im Parlament haben. Und dazu kommt eben, wie du schon gesagt hast, dass es internationale Verträge auch noch gibt, die das verhindern würden. Und es kommen noch so viele andere Dinge aus dem Wahlprogramm dazu, wo man sieht, dass die FPÖ sich wirklich über den aktuellen Rechtsstaat in Österreich hinüber hinwegsetzen will. Es stehen Dinge drin wie internationale Gesundheitsvorschriften ablehnen. Also innerhalb der EU unvorstellbar, dass ein Staat sagt, nein, wir lassen jetzt Pferdeentwurmungsmittel als Rezepte gegen Covid zu. Es geht so einfach nicht. Keine Zuwanderung und kein Familiennachzug ins Sozialsystem. Man kann nicht einfach sagen, nein, kein Familiennachzug. Auszahlungen von Sozialleistungen nur noch für Staatsbürger. Das sind alles Dinge, die recht schwer umsetzbar sind. Und man sieht es eh auch schon aus der Präambel des gesamten Wahlprogramms. Da steht nämlich drin, es gilt nicht nur die Freiheit der einzelnen Personen zu schützen, etc. etc. Also freiheitlich, normal, quasi das Individuum geht vor, sondern auch die Freiheit der Republik Österreich als Ganzes gegen internationale Organisationen. In einer globalisierten Welt ist das, glaube ich, für die meisten Menschen ein bisschen verwirrend, weil also tendenziell arbeiten Länder mehr zusammen und nicht weniger. Und internationale Organisationen mal grundsätzlich als Gegenpol zu einem Staat zu sehen, ja, auch das wird, glaube ich, relativ schwierig in einem Rechtsstaat umsetzbar sein.
Im Kleinen hat es ja die türkisblaue Regierung bereits versucht. Also wenn wir uns daran erinnern, sie haben ja Änderungen bei der Mindestsicherung bzw. Sozialhilfe beschlossen oder auch die sogenannte Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder, die im Ausland leben. Und auch das musste zurückgenommen werden. Also beide Maßnahmen, weil es eben rechtlich nicht gehalten hat. Das heißt eben, dass es nicht so leicht geht, einfach Recht zu ignorieren.
Und es gibt ja, bilde ich mir ein, im Bundeskanzleramt angesiedelt den Verfassungsdienst, der ja sowieso, bevor Gesetze vorgeschlagen werden, das zu prüfen hat, wo eh schon in der Vergangenheit auch die Frage war, sind gewisse Dinge überhaupt zulässig? Weil, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, eben die Indexierung der Familienbeihilfe musste dann ja auch zurückgenommen werden.
Genau, die Idee vom Verfassungsdienst ist genau das, dass sich Expertinnen und Experten, also Juristinnen und Juristen, erstmal ein Gesetz anschauen und sich überlegen, kann das überhaupt vom VfGH, vom Verfassungsgerichtshof halten oder braucht man da eben zum Beispiel eine Verfassungsmehrheit? Also geht dieses Gesetz rechtlich überhaupt? Muss man natürlich auch sagen, dass dieses Urteil, also diese Empfehlung des Verfassungsdienstes, kann die Politik tatsächlich ignorieren. Also man könnte, Herbert Kickl könnte sagen, okay gut, ihr sagt mir jetzt, das wird wahrscheinlich nicht durchgehen, aber ich probiere es mal aus.
Siehe Renaturierung. Man muss dazu sagen, dass Leonore Gewessler einer anderen Rechtsmeinung oder anderen Gutachten eher vertraut hat als dem Verfassungsdienst, als sie auf EU-Ebene dem Renaturierungsgesetz zugestimmt hat, weil der Verfassungsdienst zum Schluss gekommen ist, dass eben eine einzelne Ministerin das nicht alleine entschließen kann, dass sie dafür die Zustimmung der anderen Ministerinnen und Minister bräuchte. Leonore Gewessler hat gemeint, die Juristen, Juristinnen, denen ich vertraue, kommen zu einem anderen Schluss als der Verfassungsdienst und deswegen entscheide ich mich so, wie ich mich eben entschieden habe.
Ja, ist auch für uns Journalistinnen immer recht interessant dann zu sehen, oder wann ein Gutachten in Auftrag gegeben wird und bei wem. Jetzt haben wir sozusagen über die Situation in Österreich gesprochen, aber ihr zieht ja auch in eurem Text Vergleiche zum Ausland. Und zwar, was da fällt, ist der Begriff illiberale Demokratie in Ungarn. Wollt ihr das vielleicht kurz erklären, was das jetzt eigentlich ist?
Ja, sehr gern. Also die FPÖ und Herbert Kickl nennen immer wieder Viktor Orban und Ungarn als Vorbild für ihre Staatsform. Und zwar hat Viktor Orban dort wirklich den Umbau des Systems geschafft. In Orbans illiberalen Demokratie gibt es eben keine wirklich freie Presse mehr und auch die Unabhängigkeit der Justiz ist eingeschränkt. Da muss man aber sagen, dort wirklich entscheidend war 2011 eine Verfassungsänderung. Also dort hatte Orban mit Unterstützung eine Zweidrittelmehrheit, konnte die Verfassung wirklich strukturell umbauen und hat zum Beispiel die Macht des Verfassungsgerichtshofs eingeschränkt. Und damit wurden, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass in Österreich eben Gesetze aufgehoben werden können. Das war in Ungarn unter Orban auch der Fall. Aber er hat rückwirkend die aufgehobenen Gesetze wieder in Kraft gesetzt. Also die Aufhebungen rückwirkend annulliert. Und er hat die Vergabe von Richterposten neu geregelt. Das heißt, es ist jetzt für Orban seit 2011 war es sehr viel leichter, in die Justiz einzugreifen und quasi zu bestimmen, wer denn über seine Gesetze entscheiden soll. Da muss man dazu sagen, die FPÖ verkürzt das alles, würde ich sagen, ein bisschen und erklärt auf Anfrage, illiberal würde in Ungarn einfach nur heißen, nicht links.
Man sieht auch in einem anderen Land, wie es gehen kann, wenn eine Regierung versucht, Gerichtsbeschlüsse zu ignorieren, nämlich in Italien. Giorgia Meloni hat ja ein Projekt, würde ich es mal nennen, wo sie Flüchtlinge oder Asylwerber, die in Italien Asyl bekommen möchten, in Albanien unterbringt. und dort eigentlich das Asylverfahren durchlaufen lassen möchte. Die italienische Regierung hat schon 3 Versuche gestartet, solche Männer dort unterzubringen und musste jedes Mal Männer zurücknehmen, weil nationale Richter nicht die Inhaftierung dieser Männer eben bestätigen wollen. Und jetzt ist es so, dass man auf ein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofs wartet. Trotzdem sagt Giorgia Meloni relativ offen, wir werden dieses Projekt weitergehen, unabhängig eigentlich davon, was passiert.
In Österreich ist ja seit dem Wochenende auch die Diskussion, dass die FPÖ nationales Recht über EU-Recht stellen will, was ja dann auch wieder eine Parallele zu dieser Meloni-Geschichte jetzt wäre, weil ich glaube, mich zu erinnern, bitte korrigiert mich, aber wenn das vom EuGH ausjudiziert ist, dann kann das national nicht mehr anders entschieden werden.
Genau. EU-Recht ist sozusagen in Österreich die höchste rechtliche Ebene. Was der EuGH sagt, sticht alles andere. Das steht quasi noch über dem Verfassungsgerichtshof. EU-Recht ist quasi die oberste Rechtsebene. Und eben da sagt die FPÖ jetzt, das wollen sie ändern. Das geht nicht. Also Clemens Jablona sagt, wenn internationale Gerichte zuständig sind, sind deren Urteile verbindlich. Da gibt es keinen Spielraum. Also das ist dann sozusagen die rote Linie. Da kommt man als Staat nicht mehr drüber, selbst mit einer Zweidrittelmehrheit im Nationalrat. Müsste man zum Beispiel in dem Fall aus der EU austreten, damit das EU-Recht nicht mehr gilt.
Ist die Justiz, also ihr hattet ja auch sehr viele AnsprechpartnerInnen in eurem Text, also ich will jetzt ein Zitat, das wirklich bei mir hängen geblieben ist, war, denke ich, von der Präsidentin der Staatsanwältevereinigung, die eben dann gesagt hat, ja, wir werden einmal ins linke und einmal ins rechte Eck gestellt. Das zeigt sozusagen, wie gut wir gegen alle ermitteln. Also die Justiz, glaube ich, hat noch Boden, den man hier nicht abgegraben hat. Aber wie schätzt ihr diese Situation ein in Zukunft? Ist sie gewappnet?
Ja, das Interessante ist ja, dass tatsächlich gegen Herbert Kickl gleich in 2 Verfahren ermittelt wird, also wegen Falschaussage und wegen in einer Inseratenaffäre. Er beteuert in beidem seine Unschuld. Aber man sieht halt schon auch, wie die FPÖ darauf reagiert. Also als die Ermittlungen wegen der Inseratenkorruption im April 2024 begonnen wurden, da sprach Christian Hafenecker, Generalsekretär der FPÖ, von, Zitat, beim tiefen ÖVP-Staat bestellte Ermittlungen. Also da merkt man schon, die FPÖ misstraut der Justiz massiv. Und da stellt sich eben, wie du schon gesagt hast, halt irgendwie die Frage, ob man als Justiz darauf gewappnet ist oder ob man genug Rückhalt in den Institutionen hat. Und wenn man sich da in der Justiz umhört, hört man schon so, ja, Eingriffe in Ermittlungen, in konkrete Ermittlungen sind schon von politischer Seite sehr, sehr schwierig, schon im jetzigen System, weil sich Staatsanwältinnen und Staatsanwälte einfach weigern können, Weisungen des Justizministers, der Justizministerin umzusetzen. Und selbst wenn Verfahren eingestellt werden, können die noch immer von Opfern eingeklagt werden und diese Einstellung aufgehoben werden, dann muss weiter ermittelt werden. Also da so auf die konkreten Verfahren Einfluss zu nehmen, das wird tatsächlich relativ schwierig, obwohl die Justizministerin noch immer Spitze der Weisungskette bei den Staatsanwaltschaften ist. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass die Justiz allgemein finanziell ziemlich schlecht aufgestellt ist gerade, vor allem die Gerichte. Und wenn man da mit der Richtervereinigung zum Beispiel spricht, sagen die, es soll ja überall eingekürzt werden in allen Ministerien, und zwar genau bei den Sachkosten. Und bei den Sachkosten an den Gerichten, das sind vor allem Sachverständige. Und Richtervereinspräsident Gernot Kandruck sagt, Zitat, wenn man da einspart, wirkt sich das extrem auf den Rechtsstaat aus, denn dann fehlt ein Element einer gerechten Urteilsfindung. Das heißt, jetzt so, wenn man so reinhört, klingt das eigentlich vor allem so, man muss vielleicht gar nicht irgendwie groß auf Ermittlungen Einfluss nehmen. Es wird im Endeffekt wahrscheinlich reichen, den Rechtsstaat auszuhungern. Das wird schon reichen, dass Verfahren ewig lang dauern, dass Gerichtsverfahren eben durch mangelnde Sachverständige einfach schlechter funktionieren. Und jetzt will ich keiner Partei irgendwas unterstellen, aber wenn man Beschuldigter ist, dann ist es natürlich gut, wenn möglichst lang kein Urteil fällt. Vorausgesetzt, dass man tatsächlich schuldig ist und nicht auf einen Freispruch hofft.
Was du jetzt auch schon angesprochen hast mit diesem Zitat von Christian Hafenecker mit dem tiefen Staat, vielleicht auch ein Aspekt, auf den müssen wir jetzt nicht näher eingehen, aber einerseits hatte die Justiz dieses Imageproblem. Es ist sehr kompliziert für Personen, die sich nicht mit Jus auskennen. Ich auch. Und ich gleichzeitig auch. Sät das Ganze auch einfach Misstrauen gegenüber der Justiz, wenn immer wieder wiederholt wird. Jetzt haben wir so gemutmaßt, was könnte passieren. Aber Wie wahrscheinlich ist denn jetzt die blau-schwarze Koalition? Was glaubt ihr aktuell? Welche Hürden gibt es in den Koalitionsverhandlungen noch?
Es gibt tatsächlich noch einige Hürden, die beiseite geräumt werden müssen, wenn sich FPÖ und ÖVP tatsächlich zu einer Regierung zusammenfinden wollen. Interessanterweise gibt es da einige im Sicherheitsbereich, obwohl sich beide Parteien ja selbst zur Sicherheitspartei erklärt haben. Der bekannteste ist wohl Sky Shield, das ist ein Raketenschutzschirm, der auf eine Initiative aus Deutschland ausgeht, wo sich 21 Staaten zusammengetan haben und sagen, wir wollen gemeinsam einen Raketenschutz anschaffen, bei der Ausbildung kooperieren und auch beim Datenaustausch. Und die FPÖ war von Anfang an dagegen, weil sie glaubt, dass das einem NATO-Beitritt gleichkommen würde. Die ÖVP und eigentlich alle ExpertInnen widersprechen. Hier muss sich die potenzielle Regierung noch einigen, wer sich von den beiden Parteien durchsetzt. Dann schwirren noch sehr viele Ideen, muss man sagen, von den Freiheitlichen herum, die sie mal mehr, mal weniger konkret auch in die Verhandlungen eingebracht haben. Hier kommen wir schon zum Anfang des Podcasts zurück, eben, dass sich Österreich aus sehr vielen internationalen Kooperationen zurückziehen soll. Zum Beispiel hätte die FPÖ gerne, dass Österreich aus der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik von der Europäischen Union sich zurückzieht, wobei nicht ganz klar ist, was das in der Praxis bedeuten soll. Soll Österreich bei bestimmten Beschlüssen einfach nicht mit abstimmen und dadurch das Einstimmigkeitsprinzip nutzen, um sozusagen ein Veto zu erklären? Dann hat auch noch die Runde gemacht, dass Österreich aus einer NATO-Partnerschaft für den Frieden austreten sollte. Das ist ein Programm, wo die NATO mit gewissen Staaten zusammenarbeitet, um einfach auch Informationen auszutauschen, gemeinsam zu üben. Und da gibt es eben mehrere Aspekte, die man tatsächlich noch ausräumen müsste.
Ja, dazu kommen halt die Dauerbrenner. Corona-Aufarbeitung ist natürlich einfach unangenehm für die Volkspartei, die damals den Kanzler gestellt hat. Oder der Riesenbrocken-Budget im Allgemeinen. Österreich muss sparen, Österreich muss einsparen. Beide Parteien wollen nicht wirklich Steuern erhöhen. Das heißt, da macht man sich auf jeden Fall unbeliebt, wenn man irgendwelchen Leuten was wegnehmen will. Und da gibt es natürlich Streitthemen einfach im Sinn von, wo setzt man an, wo setzt man weniger an.
Und viel ist ja dann, soweit ich im Bilde bin, auch einfach, es sind sehr große Schlagworte. Jetzt am Montag habe ich gehört, dass die Bankenabgabe Light sozusagen jetzt auf einmal besprochen wird, die ja dann eigentlich total abweicht von dem wir vor, ich weiß nicht, einer Woche gesprochen haben als Bankenabgabe. Und auch, Iris, was du gerade gesagt hast, auch, dass sich Österreich zurückzieht aus diesen internationalen Verteidigungspartnerschaften, das ist ja dann auch wieder ganz etwas anderes als, sage ich mal, Sky Shield, weil da geht es ja auch um Ausbildung eigentlich des Militärs.
Genau, da geht es um Ausbildung, da geht es um eine gemeinsame, also nicht einmal eine gemeinsame Beschaffung, sondern dass man sich halt zusammentut, um bessere Konditionen am Rüstungsmarkt zu bekommen. Also das ist nicht so, dass die NATO jetzt Österreichs Luftraum übernehmen sollte, sondern ganz im Gegenteil, Österreich hätte nach wie vor quasi die Oberhand.
Und weil du die Bankenabgabe angesprochen hast, das jetzt kursierte ÖVP-Modell einer Bankenabgabe hat tatsächlich mit einer Bankenabgabe gar nichts mehr zu tun, weil ursprünglich war ja das SPÖ-Modell sozusagen, dass die Banken einen Beitrag an der Budgetsanierung leisten sollen. Stattdessen hat jetzt die ÖVP die Idee, dass die Banken billige Häuselbauerkredite hergeben sollen, unter anderem, dass sie quasi einen Anteil leisten sollen durch günstige Kredite, dass die Wirtschaft angekurbelt wird durch leichtere Neugründungen von Unternehmen bzw. dass Startups quasi besser an Geld kommen. Das sind jetzt, und der dritte Punkt ist Bankomaten am Land. Das sind alles keine Dinge, die irgendwie das Budget sanieren werden. Die können vielleicht ein bisschen die Wirtschaft ankurbeln, aber quasi an den Staat geht davon nichts zurück. Und das ist die eine Seite sozusagen budgettechnisch irrelevant. Und auf der anderen Seite stellt sich da komplett die Frage, wie das eine Regierung machen soll. Also eine Regierung kann, logischerweise kann der Staat nicht Banken im Allgemeinen sagen, ihr gebt jetzt Kredit X zu Zinssatz Y her. Das wäre ein Eingriff in die freie Marktwirtschaft, den es so normalerweise nicht gibt.
Das ist der Stand der Verhandlungen. Also ihr glaubt schon, ihr seid positiv eingestellt, dass das was wird zwischen Schwarz und Blau, also Blau und Schwarz.
Ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, den man den Mann, den viele gemacht haben, bei den Verhandlungen zur Dreierkoalition, dass man glaubt, das ist jetzt sind die Verhandlungen schon so weit gediehen, jetzt muss es zu einer Einigung kommen. Es kann natürlich genauso gut jetzt auch bei FPÖ und ÖVP scheitern.
Ich stimme dem komplett zu, allerdings würde ich sagen, dass die Zeichen schon eher auf ein Zusammenkommen der beiden Verhandlungsparteien sind. Eben zum Beispiel hat ja auch Norbert Hofer, der jetzt zwar im Burgenland Regionalpolitik macht und nicht mehr für die FPÖ im Bund aktiv ist, aber trotzdem, würde ich sagen, mal ein Kenner der Partei ist, gesagt, er würde schätzen 80%, dass es zustande kommt, 20%, dass es nicht zustande kommt. Das sind auf jeden Fall bessere Quoten, als Karl Nehammer zum Beispiel, der ehemalige Kanzler, jemals für eine Dreierkoalition ausgegeben hat. Der hat immer von 50-50 gesprochen.
Ich meine, sehr, sehr spannend. Das ist so ein Steckenpferd von mir, an dem ich immer sehr interessiert bin. Wird halt, wenn jetzt wirklich diese Art von, ja, wir stellen nationales Recht über EU-Recht kommt, was wird aus den Bauern? Dem Kernklientel, einem Kernklientel der ÖVP, weil ich meine, es gibt wenige Berufsgruppen, die so stark profitieren von EU-Geldern. Also ich bin auch sehr gespannt. Ich nehme an, wir werden noch oft darüber sprechen.
Man darf davon ausgehen, dass nur manche Gesetze über das EU-Recht gestellt werden. Ich würde davon ausgehen, dass die Bauernförderungen EU-weit weiterhin angenommen werden von Österreich.
Das ist dann wieder eine Parallele zu Ungarn, oder?
Ja. Europäisches Geld nimmt auch Ungarn sehr gerne. Ja.
In diesem Sinne, ich habe noch eine Ankündigung. Und zwar, es gibt vom Profil nicht nur den tollen Innenpolitik-Podcast zur Frage der Nation, sondern auch verschiedene andere. Und zwar unseren Wirtschaftspodcast Business Klasse, der erscheint jeden Donnerstag. Dann haben wir unseren Wissenschaftspodcast No Bullshit. Und allseits beliebt, nicht zu fassen, der Investigativ-Podcast. Und ich darf hier exklusiv verkünden, am Mittwoch startet die neue Staffel des Profil-Investigativ-Podcasts nicht zu fassen. Und es wird abermals um FPÖ-Chef Herbert Kickl gehen. Das war es von meiner Seite. Mein Name ist Franziska Schwarz. Vielen, vielen Dank, Iris.
Vielen Dank.
Und Max.
Dankeschön.
Und wir hören uns nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützer. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print. Unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.